Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Manager Lounge. Diesmal leider nicht vor Ort, sondern online. Dafür darf ich aber nicht nur meine Teilnehmer und Stammgäste aus Köln begrüßen, sondern ich glaube mal sportbegeisterte Manager aus allen Teilen Deutschlands und ihre Gäste. Wie gesagt, mein Name ist Stefan Rietzor. Den Gast, den ich heute hier habe, ist, den muss ich niemandem vorstellen. David Letterman nennt das immer The Guest Needs No Introduction. Und deshalb kann ich mich auch entsprechend kurz fassen. Heiner Brandt ist bei uns. Wir hatten den Termin heute gewählt, weil heute Ruhetag in der Handball-WM ist und wir gedacht haben, wir können einmal Bilanz ziehen nach der Vorrunde und ein bisschen da auch darüber plaudern, wie es wohl im Viertelfinale weitergeht. Das hat nicht ganz funktioniert. Heute dürfen wir schon einen Rückblick wählen, zu den Chancen der deutschen Nationalmannschaft. Aber Sie sehen, selbst wenn Sie handballbegeistert sind und nicht nur Fan der deutschen Nationalmannschaft, Sie verpassen heute nichts. Wir werden ungefähr 40 Minuten, werden wir beide, plaudern über die Fragen, die ich mir so überlegt habe, ist, Ihre Fragen gehen aber nicht verloren ist. Bitte teilen Sie sie mit und ich werde nachher dann gucken, dass ich aus den Fragen die besten Fragen herauswähle, die wir noch nicht haben ist. Und Heiner Brandt hat uns gesagt, eine Stunde gibt er uns. Keine Frage ist, es gibt keine indiskreten Fragen, es gibt nur indiskrete Antworten ist. Aber wir stellen auch keine indiskreten Fragen, sondern nur freundliche und zugewandte Fragen. Die erste Frage in turbulenten Zeiten der Pandemie zunächst mal ist, Heiner Brandt sieht gesund aus. Alle gesund, Sie und Ihre Familie, oder haben Sie größere Sorgen?
Nein, erstmal schönen guten Abend. Nein, mir geht's gut, meiner Familie geht's gut. Wir sind auch sehr diszipliniert, versuchen uns an die Vorgaben zu halten und wir hoffen, dass wir gut durch diese schwere Zeit kommen.
Was man sich ganz schwer vorstellen kann, ist, wir alle haben natürlich, kennen natürlich Heiner Brandt sozusagen als Spieler und Trainer, ist Ruhe und Ruhetag, ruhig waren Sie nie. Sie waren immer in Bewegung. Was macht jetzt Heiner Brandt in der Pandemie, in der nun gezwungen wird, ruhig zu sein? Ist, Ihre Hobbys sollen Tennis und Golf sein, habe ich gelesen, ist, auch das fällt in diesen Tagen schwer, ist. Homeschooling mit den Enkeln?
Nein, nein, also ich bin ja schon in den letzten Jahren ruhiger geworden, nicht mehr dauernd auf Achse. Insofern fällt es mir auch nicht so schwer, mich in dieser Pandemiezeit auch etwas ruhiger zu halten. Die Enkel sind auch mittlerweile schon größer, beziehungsweise einige wohnen auch in Köln. Insofern habe ich auch mit denen nicht viel Kontakt. Ich versuche mich selbst zu beschäftigen. Ich mache hier zu Hause Sport, sitze auf dem Fahrradergometer, mache Krafttraining. Zwischendurch versuche ich, meine Französisch- und Englischkenntnisse aufzubessern, lese relativ viel und da gehen die Tage auch vorbei. Auch wenn ich jetzt sagen muss, so langsam reicht es eigentlich, aber wir müssen wohl noch eine Zeit lang durchhalten.
Friedhelm Funkel, der Fußballtrainer, ist ungefähr Ihr Alter ist. Der hat im Januar 2020 seine Karriere für beendet erklärt, als das Präsidium und der Sportvorstand in Düsseldorf gesagt haben, hier muss ein Wechsel her ist. Das hat ungefähr 9 Monate gedauert. Jetzt treibt ihn schon wieder die Unruhe und wenn das richtige Angebot käme, dann wäre er dann doch nochmal gewillt, nochmal nachzudenken ist. Gibt es denn, wenn Sie jetzt Englisch und Französisch lernen, gibt es denn da jetzt auch Interesse vielleicht aus Paris oder aus Barcelona? Könnte Sie noch ein Angebot noch mal locken, als Trainer zurückzukehren?
Ja, im Handball sind ja die Verhältnisse etwas anders als im Fußball. Also da bekommt man eigentlich die besten Möglichkeiten in Deutschland. Barcelona haben wir ja gerade heute gelesen, dass sie ganz hoch verschuldet sind. Da wird also kein großes Angebot mehr an mich kommen. Paris ist auch im Augenblick nicht so toll. Nein, aber ich habe meinen Rücktritt damals gut überlegt, im Jahre 2011. Und da war für mich klar, dass meine Laufbahn als Trainer beendet ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch nie wieder das Gefühl gehabt, auf die Bank zurückkehren zu müssen. Und ich denke, das ist ein ganz gutes Zeichen, dass man auch ohne diese Aufgabe leben kann.
In der Tat, das ist auch ganz beruhigend zu wissen, dass man etwas mit Leidenschaft gemacht hat, aber dass man es dann auch ohne an Leidenschaft zu verlieren, es dann eben auch von der Seite begucken kann. Ist, aber Sie sitzen auch, wenn man mit Ihnen gemeinsam jetzt Handball-WM geguckt hätten, legen Sie zwischendurch noch die Auszeitkarte hin und sagen, die Jungs müssen jetzt aber schleunigst was ändern und die deutsche Nationalmannschaft bei dieser WM hatte man ja häufiger, hatte sie ja Phasen, in denen sie nicht ganz glücklich agiert hat und auch intensives Coaching notwendig war.
Ja, ich habe zwar mittlerweile schon eine gewisse Distanz zu der ganzen Geschichte, aber ich kann natürlich nicht verneinen, dass ich zwischendurch während der Spiele auch daran denke, was könnte man anders machen, würdest du jetzt das und das machen. Aber ich weiß auch, dass der Trainer, der am Spielfeldrand steht, sich viele, viele Gedanken über dieses Spiel gemacht hat, die Leute auch besser kennt, als ich es mittlerweile tue. Und insofern muss man auch da die Kirche im Dorf lassen und die Entscheidungsträger auch die richtigen Entscheidungen treffen lassen.
Für viele ist die Weltmeisterschaft 2007, die Handball-Weltmeisterschaft, ist so ein Lagerfeuer-Veranstaltung für alle die sich ein bisschen für Sport interessieren. Sie saßen, waren entweder 20.000 waren in der Halle und der Rest der Nation saß dann spätestens beim Finale vor dem Fernseher. So etwas, was bleibt, so wie Boris Beckers erster Wimbledon-Sieg und so weiter. Es gibt so wenige, die Fußball-Weltmeisterschaftsfinals, an denen das in gleicher Weise ist. Ist das für Sie auch so oder ist dann, wenn man als Sportler und Trainer dabei ist, hat man da einen ganz anderen Blick als diejenigen, die zuschauen? Also ich habe im Vorfeld mir nochmal den Film zur Handball-WM 2007 geguckt. Es gibt ja nicht nur den Fußballfilm, sondern auch einen sehr interessanten und vielleicht sogar noch lehrreicheren Handballfilm. Das kann ich nur empfehlen, den mal wieder zu schauen ist. Auch das Ende ist besser als bei dieser WM.
Ja, ich meine, ich habe vieles nicht mitbekommen. Wenn man unten am Spielfeldrand steht, dann ist man doch sehr fokussiert auf das Spiel und kriegt einige Sachen gar nicht mit. Aber man hat natürlich nicht dran vorbeikommen können, dass man gemerkt hat, dass da ein ganz besonderes Ereignis für Handballverhältnisse stattfindet. Dass eine Begeisterung da ist, wie Sie gerade schon gesagt haben, 20.000 in den Hallen. In der Spitze bei unserem Endspiel haben 20 Millionen Menschen vor dem Fernseher gesessen. Auf unserer Fahrt von unserem WM-Quartier zur Halle standen die Leute auf Autobahnbrücken, haben mit Fahnen gewunken. Sowas, was man sich eigentlich im Handball nie hat vorstellen können, dass es da 2007 passiert. Und das wird es ja wahrscheinlich so schnell auch nicht wieder passieren, selbst wenn man ähnliche Erfolge erringen würde.
Bei der Weltmeisterschaft 2007 ist das erste Mal, dass ein Lied zu einer Handball-Weltmeisterschaft die Nummer 1 in den deutschen Charts gewesen ist. Wenn nicht jetzt, wann dann? Auch das passt ja natürlich zu dieser Veranstaltung hinzu. Der Vorstand der Voris AG hat mir noch einmal zugesandt, er hat eine eigene Hymne gehabt. Sind Sie eigentlich froh, dass Alle für Heiner, Heiner für alle nicht der ganz große Erfolg geworden ist?
Ich bin froh, dass, wenn nicht jetzt, wann dann, der große Erfolg geworden ist, weil ich mit einer derjenigen war, der das vorangetrieben hat. Eigentlich bestand von Seiten des Deutschen Handballbundes die Absicht, gar kein WM-Lied zu bringen. Und ich habe einen sehr guten Freund bei den Höhnern, den damaligen Schlagzeuger Janus Fröhlich. Und den habe ich damals eine Woche vor Weihnachten angesprochen und habe gesagt, könnt ihr nicht mal was für diese WM machen? Dann hat er mich besucht, wir sind in ein Restaurant gegangen, haben darüber gesprochen, beziehungsweise vorher hat er mir noch ein ähnliches Lied vorgespielt und dann habe ich gesagt, ja, dann versucht doch mal da was draus zu machen. Und dann hat die ganze Sache ihren Lauf genommen, dass eben dieses Lied auf den Markt gekommen ist, in relativ kurzer Zeit. Es waren also von der Idee bis zur Verwirklichung, bis zur Vorstellung des Liedes knapp 3 Wochen.
Ja. Das war doch dann eine Win-Win-Win-Situation. Das ist, ich glaube, die einzige Nummer eins, die die Höhner bundesweit gehabt haben, ist. Sie haben sonst viele große Erfolge gehabt, aber ich glaube, Sie erinnern sich auch heute noch gerne. Das war eine gute Initiative ist. Was braucht denn der deutsche Handball mit Blick auf Olympia? Das war jetzt etwas, fand ich etwas überraschend, dass die Verbandsspitze und Trainer an dem offiziellen Ziel festhalten, Gold in Tokio 2020. Nun wird es, wenn dann Gold in Tokio 2021 sein ist. Vorher gibt es aber auch noch eine Qualifikation in Berlin, auch nicht gegen ganz schlechte Gegner mit Schweden, Slowenien und Algerien. Und wenn ich so die Performance der letzten 2 Wochen sehe, ist auch die will erstmal gewonnen sein. Also die ersten beiden aus der Qualifikation schaffen es zu Olympia. Ist das ein ambitioniertes Ziel oder ist das großspuriges Auftreten?
Da kann man beides sagen. Ich denke, der Trainer hat sich ja nicht so weit vorgewagt. Derjenige, der sich weit vorgewagt hat, ist der Vizepräsident Bob Hanning. Bei ihm muss man natürlich wissen, er bringt sich gerne in Stellung und mit einer solchen Aussage ist er sich natürlich auch sicher, dass diese Aussage in den Medien auch überall verbreitet wird. Und das ist auch sein Hauptanliegen dabei. Wobei ich sagen muss, es ist nicht unrealistisch. Wir haben jetzt bei dieser WM gesehen, dass wir nicht weit weg von den Spitzenmannschaften sind. Und bekanntlich haben wir noch die Möglichkeit, die Mannschaft zu verstärken mit den Spielern, die verzichtet haben auf diese WM bzw. verletzt sind. Da sind noch einige Möglichkeiten da. Und es gibt zurzeit, und das hat diese Weltmeisterschaft gezeigt, auch keine absolute Ausnahmemannschaft im Welthandball. Und insofern sind auch durchaus Chancen da. Man muss sich natürlich steigern gegenüber den Leistungen hier in diesem Turnier. Aber möglich ist es auf jeden Fall. Und insofern ist es ein sehr ambitioniertes Ziel. Fraglich ist, ob man das jetzt zu diesem Zeitpunkt, wenn, wie Sie richtig sagen, die Qualifikation noch nicht geschafft ist, das so zu veröffentlichen.
Beeindruckt sowas eigentlich die Spieler oder sehen die das genauso abgeklärt wie Sie, dass sie sagen, das ist jetzt für die Medien, ist das Futter ist, so dass wenn die deutsche Mannschaft dann ist ja auch noch nicht ganz klar, ob die Olympischen Spiele in Tokio werden stattfinden können ist, aber wenn sie dann das Flugzeug von Frankfurt nach Tokio besteigt ist, werden sicherlich einige Kameras auf unsere Handballer, auf unsere Goldhoffnung gerichtet sein ist. Ist das für die Druck oder ist das Ansporn oder sieht man das ziemlich cool und abgeklärt und sagt, Hauptsache, wir passieren in den Medien, hat der Hanning gut gemacht.
Nee, also ich denke, die sehen das Ganze abgeklärt, die interessiert das auch im Augenblick gar nicht. Die werden jetzt die Leistungen zusammen mit dem Trainer auch irgendwann analysieren, werden die Fehler versuchen abzustellen. Dann geht es erstmal, die Qualifikation zu schaffen. Und dann wird sich die Mannschaft natürlich mit dem Trainer zusammen intern schon ein Ziel setzen für das Olympische Turnier, falls es denn tatsächlich stattfinden sollte. Aber im Augenblick ist das noch nichts, was die Mannschaft groß berührt oder interessiert.
Nun gibt es im Handball, gibt es ja, wer ist denn Ihr Favorit jetzt? Wer wird denn jetzt unter den letzten acht? Jetzt sind ja einige Überraschungen mit Gastgeber Ägypten im Viertelfinale. Glaube ich, hätten nicht so viele vorher getippt. Der Heimvorteil hilft natürlich ein bisschen. Aber das Publikum ist ja in den Hallen nicht zugelassen ist. Wie ist das überhaupt? Fangen wir mal der Frage von weg, ist Handball und Publikum. Handball ist ja auch ein Publikumssport. Es gibt ja Festungen in den Hallen ist und jetzt die Bundesliga-Saison, aber auch die Weltmeisterschaft ohne Publikum.
Ja, ich meine, die Spieler haben sich mittlerweile, glaube ich, einigermaßen daran gewöhnt. Es war natürlich eine ungewohnte Atmosphäre, wobei man sagen muss, jetzt bei dem letzten Hauptrundenspiel der Ägypter waren wohl Zuschauer in der Halle, was den Gegner Slowenien sehr geärgert hat, wie die da reingekommen sind. Das können nicht nur Hilfspersonal gewesen sein, aber grundsätzlich haben sich die Spieler, glaube ich, daran gewöhnt. Es ist natürlich anders. Diese ansonsten bekannte Heimstärke ist natürlich nicht mehr in jedem Falle vorhanden. Und da kommen dann auch schon mal interessantere Ergebnisse zustande. Aber die Spieler müssen damit leben, wie die Fußballer auch mit dieser Situation leben müssen.
Ist es nicht eigentlich umgekehrt so? Eigentlich würde man ja noch denken, dass die technisch bessere und die besser gecoachte Mannschaft müsste sich doch jetzt eigentlich leichter durchsetzen, weil diejenigen, die schwächer sind, aber möglicherweise die Heimunterstützung genießen, dann nicht über sich selbst hinauswachsen ist, weil dieser, die letzten, man sagt mal 2, 3, 4, 5%, man weiß es ja nicht so genau, ist, aber ein Kampfgeist, der das Publikum noch herauszulocken versteht, ist, eben nicht mehr stattfinden ist. Das jetzt haben wir eigentlich jetzt nicht die bessere, die ehrlichere, sportlich fairere Tabelle als die mit Publikum.
Doch in vielen Fällen muss man das so sehen, denke ich auch, dass also auch Mannschaften jetzt tatsächlich eine Chance haben, vor allen Dingen auswärts mal zu gewinnen, wo sonst eben der Druck von außen, vom Publikum sehr groß ist. Der Druck auf die Mannschaften, aber natürlich auch auf die Schiedsrichter. Und das fällt natürlich im Augenblick auch weg.
Wer wird denn Weltmeister?
Ja, ich habe vor Beginn der Weltmeisterschaft gesagt, mein Favorit ist Norwegen. Ich habe es aber jetzt zwischendurch mal gesehen, bin nicht mehr ganz so überzeugt. Sie haben auch Verletzungsprobleme, dass auch bei denen im Abwehrmittelblock wichtige Spieler fehlen. Also ich sehe es auch nicht mehr ganz so stark. Aber das Turnier hat gezeigt, es ist vieles möglich. Vielleicht wird es Norwegen doch, vielleicht Frankreich, die von der individuellen Stärke her sehr gut sind, aber mannschaftlich nicht so geschlossen. Ist also schwer zu sagen. Vielleicht auch Dänemark als Titelverteidiger. Aber ich denke, ist alles offen.
Es ist alles offen, genau. Aber Ägypten wird es nicht.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Dass die Heimmannschaft wieder gewinnt ist. Hallenhandball-Bundesliga läuft eben in gleicher Weise ohne Publikum derzeit ist. Was mich so ein bisschen überrascht hat, ist dieser große Optimismus für die deutsche Nationalmannschaft, wenn man dann schaut, ja, von Kiel haben drei deutsche Nationalspieler abgesagt. Die Mannschaft, die meisten WM-Teilnehmer stellt, ist auch der derzeitige Spitzenreiter in der Tabelle, Flensburg. Aber außer Johannes Goller kein deutscher Nationalspieler. Die Mannschaft, die meisten deutschen Nationalspieler gestellt hat, MT Melsungen, ist derzeit in der Bundesliga-Tabelle auf Platz 12. Das ist nicht doch ein bisschen frech. Also sozusagen in den Spitzenvereinen, also in Kiel sind drei, ne, muss man ja schon fairerweise dazu sagen, die es sicherlich auch unter anderen Umständen, wenn sie nicht verzichtet hätten, wären sie vermutlich von Alfred Gislason auch benannt worden wären.
Ja, da steckt schon eine Portion Wahrheit drin. Wir haben wenig Spieler, gerade bei den Spitzenspielern, vor allen Dingen auf den zentralen Positionen. Und im Handball werden Spiele bei den Torhütern entschieden und im Rückraum. Da werden die entscheidenden Akzente gesetzt. Und da haben wir natürlich in der Nationalmannschaft keine Spieler, die bei den Spitzenmannschaften spielen, die in der Champions League auch entsprechend gefordert werden, sondern die irgendwo im Mittelmaß der Bundesliga spielen. Ich bin heute mal gefragt worden, warum andere Nationen wie Norwegen, Dänemark konstanter sind als die Deutschen. Und da ist sicherlich ein Grund zu sehen, dass unsere nicht in dem Maße gefordert werden. In Norwegen dürfen die jungen Spieler, so werden die so langsam an internationales Niveau herangeführt. Die Liga ist auch nicht so stark wie in Deutschland. Wenn sie das internationale Niveau erreicht haben, kommen sie in die deutsche Bundesliga und da werden sie entsprechend gefordert und machen dann die Leistungssprünge, die bei unseren Spielern dann häufiger später kommen, weil sie so früh gar nicht die Chance kriegen, hier in der Bundesliga zu spielen. Das könnte mit ein Grund sein, warum einige Nationen in der Vergangenheit etwas stabiler erscheinen.
Das ist ja in der Tat so, dass der deutsche Nachwuchs meistens sehr erfolgreich ist, international ist, und der Sprung aus den Jugendnationalmannschaften dann aber in die Bundesliga für viele doch sehr schwer fällt, und das entsprechend hinbekommt ist. Arbeiten Mannschaften also im Fußball, glaube ich, ist die Umgangssprache in den meisten großen Mannschaften inzwischen Broken English, weil sonst diese multinationalen Vereine kaum gecoacht werden können. Im Handball sind die auch sehr international, wenn man also eben bei einer Mannschaft wie Flensburg eben schaut. Viele verschiedene Nationalitäten, in erster Linie aus Skandinavien, aber verschiedene Sprachen, die zusammengebracht werden, ist. Ich habe immer den Eindruck, die lernen dann doch alle Deutsch und in der Kabine wird und auf dem Platz wird miteinander in der Bundesliga Deutsch gesprochen.
Ja, im Handball wird also, soweit ich informiert bin, überall Deutsch gesprochen. Es gab bis zur vergangenen Saison die Hannoveraner Mannschaft. Da war ist der Trainer ein Spanier. Der hat also in den Auszeiten überwiegend Englisch gesprochen. Mittlerweile aber soll er auch Deutsch gelernt haben. Und ich glaube, sind zumindest deutsche Brocken dabei. Aber die Sprache ist eigentlich immer Deutsch, wobei man sagen muss, kommen natürlich sehr viele Spieler aus den skandinavischen Ländern und die lernen doch relativ schnell die deutsche Sprache.
Ich habe mal ge geschaut, ist also der Hamburger Sportverein ist ja sozusagen der Dino der Fußball-Bundesliga und vor 2 Jahren stieg er das erste Mal, das letzte Gründungsmitglied der Bundesliga stieg ab. Wenn man aber mal so schaut, ist von den Mannschaften, den 16, die 1963, 64 in der Bundesliga gestartet sind, also die Gründungsmitglieder, viele davon sind noch in der ersten oder jedenfalls zweiten Liga. Ist Preußen Münster nicht ganz, aber und der erste FC Saarbrücken ist auch dritte Liga gerade aufgestiegen, ist aber ganz viele da ist. Wenn man, sie sind Gründungsmitglied der Handball-Bundesliga 1977, 78 gewesen, damals in Gummersbach. Wenn man schaut, ist neben dem VfL Gummersbach heute in der zweiten Liga, spielen eigentlich nur noch von den damaligen Gründungsmitgliedern Frischauf Göppingen, auch nicht durchgängig, und der THW Kiel durchgängig sozusagen der Dino der Handballer in der Bundesliga. Viele Vereine, die damals Bundesliga spielen konnten, stammen aus kleineren Vereinen. Das ist heute zum Teil noch so. Es gab mal den großen Trend Handball in den Großstädten oder Handball in den kleineren, in den spezifischen Orten. Minden beispielsweise, es gibt so richtige Handballzyklen, Regionen in Deutschland. Wem gehört die Zukunft? Den großen Städten oder auch den engagierten kleineren Orten?
Na, das glaube ich weniger, dass die kleineren Orte noch eine große Chance haben. Man muss sehen, in den 60er, 70er Jahren, als die Bundesliga, die zweiteilige Bundesliga ist ja 1967, glaube ich, gestartet, war Handball ein reiner Amateursport. Da spielte das Finanzielle so gut wie keine Rolle. Das hat sich natürlich im Laufe der Jahre in den 80er, 90er Jahren enorm entwickelt. Handball ist ein Profisport geworden. Die finanziellen Dinge treten immer mehr in den Vordergrund und dadurch haben auch nur die Vereine eigentlich eine Chance, die entsprechende Hallen zur Verfügung haben. Das müssen nicht immer Hallen von 20.000 oder 15.000 sein, aber das sollen schon größere Hallen sein, um zum einen die Zuschauerkapazität zu haben, aber auch um Sponsoren die entsprechende Möglichkeit zur Verfügung zu stellen, sich zu präsentieren. Und das ist in den kleinen Hallen, in den kleinen Orten eigentlich nicht mehr möglich. Insofern ist eine klare Tendenz da zu größeren Städten, wenn es auch nicht immer die ganz großen sein müssen, aber es müssen schon Städte sein, die auch über Arenen verfügen, die eine gewisse Zuschauerkapazität haben.
Also wir hatten in der Manager Lounge vor 3 Wochen hatten wir Herrn Caro von Vorstand bei Bayer Leverkusen, also bei den Fußballern von Bayer 04 Leverkusen. Für den, die Fußballvereine sind vor allen Dingen die Einnahmen aus den Medien ist sozusagen der ganz große Schlüssel. Wie groß die Stadien sind, spielt nicht die, ist auch ein Faktor, aber ist kein entscheidender Faktor ist, weshalb das anders ist. Beim Handball ist das nach meinen Eindrücken schon noch anders. Also die Einnahmen aus den Fernsehgeldern sind auch gestiegen ist und haben inzwischen wieder ein ordentliches Niveau erreicht. Aber ganz wichtig sind doch die Zuschauer vor Ort, nicht? Deswegen ist Handball in der Corona-Zeit besonders betroffen ist, dass sie ohne Zuschauer stattfinden müssen.
Das ist richtig. Also Handballer, Eishockeyspieler oder Eishockeyvereine, Basketballvereine sind sehr wahrscheinlich froh, dass sie nicht für die Übertragung noch zusätzlich bezahlen müssen. Also mittlerweile, es kommt ein bisschen zustande, aber das sind auch minimale Beträge und insofern herrscht eine große Abhängigkeit von den Zuschauereinnahmen und von den Sponsorengeldern.
Eine Zurück in die Zukunft-Frage ist, wenn Sie heute noch mal sozusagen so jung wären wie damals, als die Handball-Bundesliga gegründet wurde und Sie erstklassig Handball spielten, ist, hätten das gleiche Talent wie heute, die Erfahrungen von heute, würden Sie Handball-Profi werden?
Ja, vielleicht auch Fußballprofi. Also ich glaube, hatte ich auch das entsprechende Talent, obwohl hier in meinem Heimatort das Angebot an guten Fußballvereinen nicht so groß war. Nein, ich würde also natürlich mit dem Wissen von heute einige Dinge anders machen, aber das ist ja ganz klar. Wir waren damals Amateure. Es hatte auch seine Vorteile und heute sind eben andere Verhältnisse. Man wird einige Dinge anders machen, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Verlauf meiner Karriere und könnte mir vorstellen, dass ich dann auch Handballprofi geworden wäre.
Ja. Können Handballprofis heutzutage nebenher noch eine Ausbildung absolvieren? Ist das möglich? Oder ist die Belastung so hoch, dass das im Grunde genommen nicht funktioniert, sodass man, weil die Summen, die man im Handball verdienen kann, ja sich noch deutlich von denen im Fußball in der Spitze unterscheiden ist? Ist ja schon eine Frage ist, wenn man da mal dran denkt, dass man ja im normalen Berufen eben 30 Jahre verbringt und mehr verbringt, ist immer eine Überlegung bei einer verletzungsträchtigen Sportart wie Handball, kann sozusagen der Erfolg ja auch wieder schnell wieder enden.
Ja, das ist eine ganz schwierige Situation. Ich denke, Spieler, die bei Spitzenvereinen spielen, die noch in europäischen Wettbewerben dabei sind, die in der Nationalmannschaft spielen, können eigentlich keine Ausbildung mehr machen oder beruflich irgendwie anderweitig tätig sein. Die normalen Bundesligaspieler haben sicherlich eine Möglichkeit. Die müssten sich dann mit den Vereinen, mit dem Trainer in Verbindung setzen, dass man auch in einigen Bereichen dann Kompromisse findet. Ich finde es absolut notwendig, eigentlich, dass Handballer auch sich um die berufliche Ausbildung kümmern, denn es gibt natürlich einige Spitzenspieler, die auch schon die Möglichkeit haben, sich Geld zurückzulegen. Ob es dann bis zum Rentenalter reicht, weiß ich nicht, aber es gibt einige sehr gut Verdienende, aber die Mehrzahl muss nachher noch arbeiten. Und da ist natürlich eine berufliche Ausbildung unabdingbar. Und aus meiner Sicht müssten die Spieler da auch in Verbindung mit ihren Vereinen, mit den Sponsoren der Vereine Lösungen finden, um entsprechend auch für die Zeit nach der sportlichen Karriere vorbereitet zu sein. Und das war eben ein Vorteil zu meiner Zeit, als wir noch Amateure waren. Wir haben alle unser Studium, unsere Ausbildung zu Ende gemacht, haben die meisten haben auch nachher da drin gearbeitet in den Berufen. Das ist natürlich heute in dem Maße nicht möglich, aber es ist eine schwierige Situation für viele Handballer, den richtigen Ausstieg aus dem Leistungssport zu finden.
Wir sind hier in der Manager Lounge, das heißt, die meisten, die wir hier im Publikum haben, die uns zuhören und zusehen, arbeiten in der Wirtschaft, ganz unterschiedliche Hintergründe ist. Reinhard K. Sprenger ist ein relativ bekannter Philosoph, Coach und Autor, der ein schönes Buch geschrieben hat, gut aufgestellt, Fußballstrategien für Manager, Fußballstrategien für Manager. Ich würde gerne eigentlich einige Thesen, die er für Fußball aufgestellt hat, mal mit Ihnen mal durchprüfen ist, gilt das auch für Handball? Ist das was, was Sie da haben? Sie haben ja auch viel Kontakt mit Wirtschaftsführern gehabt. Haben Sie von denen auch was gelernt? Gibt es da so eine Schlüsselerfahrung, die Sie aus der Wirtschaft übernommen haben und die Sie vielleicht zu einem besseren Spieler, zum besseren Kapitän, zum besseren Trainer gemacht hat?
Nee, da waren, also ich muss sagen, waren auch relativ wenige Kontakte, sowohl während meiner aktiven Zeit als auch zu meiner Trainerzeit. Man hat mal gesprochen, aber das waren dann meistens Gespräche über den Sport und nicht über die berufliche Seite. Aber ich denke, es gibt viele Parallelen, gerade was die Führung anbetrifft, wo beide Seiten, sowohl Unternehmer als auch Trainer, müssen mit Menschen umgehen. Und da gibt es viele Parallelen und da kann man sich ruhig drüber austauschen. Ob alles eins zu eins übertragbar ist, lasse ich mal dahingestellt.
Der Herr Sprenger ist berühmt geworden durch ein Buch, das heißt Mythos Motivation. Er behauptet und belegt auch einigermaßen schlüssig, dass Motivation in einem stattfindet ist. Das kann ich von außen, also ich kann Willen, Leidenschaft nicht einbringen durch äußere Einflüsse, sondern die stecken in einem. Man kann sich dann anstecken lassen. Aber deshalb Mythos Motivation, Motivationskünstler gehen nicht so richtig. Im Ruhrgebiet sagte man immer, die drei großen A's müssen im Handball stimmen: Angriff, Abwehr und Engagement. Und in dem Film von 2007 sieht man eben auch Jörg Löhr, früher Handball-Nationalspieler gewesen ist, bisschen nach ihrer sozusagen spielenden Zeit ist, sehr erfolgreich, der sehr erfolgreich als Coach geworden ist und auch als Motivationskünstler ist. War der Schlüssel zum Erfolg 2007?
Der hat sicherlich mit dazu beigetragen und ich habe nicht nur 2007 mit ihm zusammengearbeitet, sondern häufiger. Und er ist natürlich ehemaliger Handball-Nationalspieler, wie Sie sagen. Ich habe übrigens mit ihm auch noch ein paar Länderspiele zusammen gemacht. Er war einige 10 Jahre jünger, aber wir haben noch teilweise zusammen gespielt. Und er hat sicherlich wesentlich dazu beigetragen. Er hat aufgrund seiner Handballer-Vergangenheit natürlich eine sehr hohe Akzeptanz bei den Spielern gehabt. Das war schon mal ganz gut. Und er hat ja, wer ihn kennt, weiß, dass er eine sehr begeisternde Art hat, das Publikum mitzunehmen. Und das hat er bei der Mannschaft auch geschafft. Und da hat er auch viele Werte, die ich immer versucht habe, an die Mannschaft zu bringen, hat er gut rübergebracht. So Dinge wie Beharrlichkeit, Gemeinschaftssinn, Leidenschaft und solche Dinge hat er rübergebracht. Darüber hinaus hat er natürlich auch klar den Leuten gesagt, dass sie auf ihr Ziel fokussiert sein müssen, dass sie quasi diesen, wie man immer so schön sagt, Tunnelblick haben müssen. Und er hat auch interessante Dinge mit uns gemacht, Dinge, denen ich eigentlich so skeptisch gegenüber eingestellt war. Zum Beispiel sind wir damals auch über Kohlen gegangen, über heiße Kohlen gegangen. Eine Geschichte, die ich mir vorher gar nicht hätte vorstellen können, aber es war interessant zu sehen, welchen Einfluss dieses Event für die Spieler hatte, wie die Leute zusammen sich auf dieses Marschieren über die Kohlen vorbereitet haben, wie sie sich abgeklatscht haben. Auch Spieler, die sich vielleicht gar nicht so gut leiden konnten, haben auf einmal diesen Teamspirit entwickelt. Und so gab es ganz interessante Situationen in der Zusammenarbeit mit Jörg Löhr.
Und die haben sich dann nachher auch in der Halle sozusagen fortgesetzt. Das war dann schon spürbar, dass das eine Verbesserung ist zwischen Spielern, die vielleicht sonst privat keine Minute miteinander verbracht hätten, ist, dass man dann noch mal stärker zusammenwächst.
Das merkt man auf jeden Fall. Die Frage ist dann immer, wie lange das anhält oder ob man ähnliche Dinge nochmal wiederholen muss, dass das wieder in den Spielern auflebt. Denn man kann nicht und darf nicht vergessen, das lässt auch bei dieses Feeling lässt bei den Spielern nahe. Insofern war das ein Teil der Geschichte und der andere Teil ist eben auch diese Atmosphäre, die wir in der Mannschaft haben müssen, um eine hohe Motivation zu haben. In dem Augenblick, wo eine gute Atmosphäre da ist, fühlen sich die Spieler wesentlich mehr dafür verantwortlich, die Ziele der Mannschaft zu erreichen. Und da tut man sich wesentlich leichter da.
Ein Punkt, der ja auch wichtig ist, auch derzeit sozusagen in der Erwartung der Medien ist, dass Platz 12 bei der Weltmeisterschaft ist die schlechteste Platzierung einer deutschen Handballnationalmannschaft je bei der WM ist. Sozusagen der 11. Platz vor 10 Jahren ist jetzt Gott sei Dank raus ist, ne? Da freut man sich
Den
sozusagen.
Trainer kenne ich nicht.
Den Trainer kennt man nicht mehr, ne? Der das bei dieser WM dann zu verantworten hatte, ist. Aber eine These, die Herr Sprenger hatte, ist auch immer, wir verkaufen Erfolge, wir verkaufen keine Leistung. Was ein Trainer aber doch nur machen kann, ist doch die Leistung steigern. Ob das dann erfolgreich sein wird, ist, das kann er doch nur hoffen. Das hängt ja auch vom Gegner ab, das hängt von Schiedsrichtern ab, das hängt von ganz vielen Dingen ab, ob das dann am Ende erfolgreich ist. Was er tun kann, ist doch sozusagen die optimale Leistung aus dem Kader, den er zur Verfügung hat, irgendwie herauszuholen. Die Öffentlichkeit nimmt gleichwohl weniger die Leistung häufig wahr, als die Erfolge ist. Ist das in der Mannschaft anders? Also gegen Spanien, das Spiel war ja zeitweise, war es begeisternd und die Reporter haben hinterher versucht, dann auch zu sagen, ist, das war doch prima, warum ging das nicht die ganze Zeit? Ich glaube, Fußball, der Handball liegt eben auch an dem Gegner. Dem spanischen Coach fiel irgendwann zwischendurch auf, wenn das so weitergeht, dann verlieren wir hier ganz bitter. Und dann hat er sich Dinge überlegt, wie er die deutsche Angriffsmaschinerie, die sehr rund lief, eine Weile dann wieder zum Stoppen gebracht hat. Dann war es, glaube ich, auch eine Leistung des Coaches, dass die Spanier am Ende überzeugend gewonnen haben.
Ja, der Coach musste natürlich reagieren. Die deutsche Mannschaft war gegen diese 3-3-Deckung der Spanier sehr gut vorbereitet. Und eigentlich hätte der spanische Trainer schon aus meiner Sicht vorher reagieren müssen. Aber gut, nein, aber es ist natürlich ergebnisorientiert. Ich denke, die Spieler sehen das ähnlich wie die Öffentlichkeit. Die sehen überwiegend das Ergebnis, wobei der Trainer schon natürlich auch gezwungen wird, aufgrund der Wahrnehmung der Öffentlichkeit auch das Ergebnis zu sehen, der aber natürlich auch immer die Leistungsentwicklung verfolgt. Und das ist ja auch sein Ziel, über die Zeit hinweg eine Mannschaft entsprechend zu entwickeln. Und wenn man das schafft, dann kommen ja auch irgendwann die Ergebnisse auch, wobei immer diese Unabwägbarkeiten natürlich da bleiben, wie Sie sagen, da können Spieler verletzt sein, da kommen Schiedsrichter rein und da kann Spieler private Probleme haben. Alles Dinge, die die Leistung einer Mannschaft beeinflussen, aber mit denen man eben leben muss.
Eine These, die er hat, glaube ich, die nur im Fußball gilt, ist, gute Spieler sind selten gute Trainer. Das gilt auch im Fußball. Zinedine Zidane war, glaube ich, auch als Spieler ganz akzeptabel. Ich kann mich jedenfalls daran erinnern. Und heute Erfolgstrainer bei Real Madrid, der konnte auch ganz gut kicken. Also es gibt schon andere, nicht nur die Nagelsmänner und Tuchels, die als Fußballer nicht ganz groß waren. Im Handball ist es nach wie vor so, dass die meisten Trainer auch früher sehr gute Spieler gewesen sind. Ne? Philipp Jicher war, bevor er jetzt die Champions League mit dem THW Kiel gewonnen hat, ein hervorragender Spieler ist. Gudjon Vallø Sigurdsson versucht jetzt in Gummersbach seine ersten Schritte als Trainer zu gehen, ist auch er ein herausragender Spieler ist. Handball anders als Fußball oder?
Ja, ich denke schon. Also es gibt ja noch mehr Beispiele. Florian Kehrmann, Herr Lemgo, ein sehr guter Trainer, Machulla von der SG Flensburg war ehemaliger Aktiver. Also da gibt es sehr viele Beispiele, wobei nicht gesagt ist, und das gilt im Handball genau wie im Fußball, dass jeder gute Spieler ein guter Trainer wird. Das ist nochmal eine andere Liga, auf die man sich auch entsprechend vorbereiten muss. Aber es bestehen natürlich auch gewisse Gefahren, wenn man ein guter Spieler war, denn man neigt dazu, sag mal, eigene Leistungsstandards einfach auf andere zu übertragen. Und das geht einfach nicht. Als Trainer muss man einige Dinge, gerade wenn man ein sehr guter Spieler war, muss man eben anders sehen, mit einer gewissen Distanz. Und deswegen sind also, glaube ich, die Spieler, die schon auch als Aktiver wie Trainer gedacht haben, die sie aber auch selbst vieles erarbeitet haben, sind eher dazu geeignet, Top-Trainer zu werden, als vielleicht diese Top-Spieler, die nur von ihrem Talent gelebt haben und deswegen einige Sachen gar nicht mehr so nachvollziehen können.
Vermitteln spielt ja doch eine große Rolle. Ziele setzen, Spiele werden im Kopf gewonnen. Gilt das für Handball auch?
Ja, nicht nur, aber es ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Also man muss schon sich mit dieser Materie beschäftigen, zum einen. Denn wir haben auch, das sieht vielleicht der Außenstehende nicht immer so, wir haben schon ganz hohe Anforderungen an die Spieler, gerade was die Taktik anbetrifft, dass wir eben entsprechend vorbereitet sind auf verschiedene Abwehrsysteme des Gegners. Da haben wir eben sogenannte Spielzüge oder Auslösehandlungen. Und wir hatten zum Beispiel in der Nationalmannschaft 2007 bestimmt 30, 40 solche Auslösehandlungen. Die muss jeder Spieler im Kopf haben. Und das schafft er nicht nur, wenn er da im Training dran denkt und nach dem Training wieder abschaltet. Er muss also sich auch tatsächlich außerhalb des Trainings damit beschäftigen, um diese Abläufe im Kopf zu haben und sie auch im Kopf zu haben, wenn das Spiel vielleicht in eine Verlängerung geht, wenn der Körper total erschöpft ist, dann muss eben man dazu auch in der Lage sein. Das heißt also, ich muss schon mich außerhalb des Trainings damit beschäftigen. Ich muss aber auch so eine Art mentales Training machen, indem ich mich darauf vorbereite, dass ich mich nicht ablenken lasse, nicht ablenken lasse von den Zuschauern, ablenken lassen von Entscheidungen der Schiedsrichter, dass ich wirklich nur den einen Weg in Richtung Erfolg gehe. Und insofern spielt der Kopf schon eine ganz große Rolle.
Stärken, Stärken. Wenn man sozusagen so einen Kader hat, dann stellt ja meistens nicht der Trainer zusammen. Wenn er erfolgreich gewesen und länger im Verein ist, hat er meistens ein Mitspracherecht ist. Aber wenn er als junger Trainer anfängt, dann muss er mit dem Spielermaterial auskommen, das ihm der Verein zur Verfügung gestellt ist und muss versuchen, die besser zu machen ist. In der Wirtschaft sagt der Sprenger, Stärken, Stärken, das sei wichtig ist und die Schwächen an den an die Leute nicht in ihren Schwächen einsetzen ist. Handball gibt es die erste Sieben. Wie wichtig ist das sozusagen? Auch den ersten Torwart. Man kann ja jederzeit, könnte ihn ja wechseln. Trotzdem haben fast alle Vereine einen Torwart Nummer 1 und einen Torwart Nummer 2. Und die Startformation hat irgendwie auch für den Kopf eine große Rolle. Warum ist das eigentlich so? Warum ist das so wichtig für Handballer?
Ja, die Startformation heißt natürlich, wenn ich dazugehöre, dann habe ich gewisse Freiheiten, dann kann ich gewisse Dinge machen. Ich habe das Selbstvertrauen, auch weiß ich, dass wenn ich einen Fehler mache, dass nicht sofort alles verloren ist für mich, dass diese Fehler auch akzeptiert werden. Ich habe dann schon ein anderes Standing in der Mannschaft. Aber was Sie vorher sagten, was Stärken, Stärken, Schwächen an Schwächen arbeiten betrifft, das ist bei uns auch so. Ich denke, auch da muss man diesen Mittelweg finden. Also auf der einen Seite muss man natürlich einem Spieler, damit er der Mannschaft am meisten nutzen kann, auch gewisse Freiheiten zugestehen und dem auch sagen, mach das, was du gut kannst. Auf der anderen Seite muss ich natürlich im Sinne des Mannschaftserfolgs auch irgendwo eingreifen und sagen, so diese Schwächen können wir uns nicht erlauben, dann verlieren wir dieses Spiel. Also das heißt so, dass man als Trainer nicht den ganz geraden Weg gehen kann, sondern eine gewisse Kompromissbereitschaft zeigen muss und ein gewisses Fingerspitzengefühl an den Tag legen muss.
Ganz wichtig ist ja bei Mannschaftssport, dass die Mannschaft auch als Gruppe funktioniert. In der Wirtschaft kennt man das auch. Auf Englisch heißt das dann hired by ability, fired by personality. Das heißt, man stellt jemand ein wegen seiner Qualifikation, stellt aber dann fest im Alltag, dass die Zusammenarbeit unmöglich ist und trennt sich dann wieder von ihm ist. Die Laien-Nationaltrainer, die es bei jeder Sportart gibt, haben immer das Gefühl, der muss doch der Beste auf jede Position und dann wird das funktionieren. Ich hatte immer den Eindruck, man wählt schon so ein bisschen nach Potenzial, aber auch nach anderen Dingen zusammen. Also auch nach einer, wie funktioniert das in der Zugehörigkeit? Und manche Spieler, die vielleicht leistungsmäßig dahin gehören, finden den Weg dann eben nicht in den Kader, weil sie ansonsten schwierig sind.
Ja, das wäre schön und wäre sehr einfach, wenn wir sagen könnten, wir nehmen einfach die besten Spieler und haben eine Top-Nationalmannschaft. Das haben auch schon Trainer versucht. In den meisten Fällen hat es aber nicht hingehauen. Also man muss schon bei der Auswahl sehen, ob Leute sowohl außerhalb des Spielfeldes als auch auf dem Spielfeld zueinander passen. Und nicht immer die Zusammenstellung der Besten ist auch die Mannschaft, die spielt, sondern die beste Mannschaft muss spielen. Und es gibt eben Dinge, die passen zueinander am Spielfeld, und es gibt Dinge, die passen nicht zusammen. Ich kann auch nicht jetzt im Handball mit drei Shootern im Rückraum spielen, die nicht bereit sind, auch für den anderen gewisse Bewegungen zu machen, sondern man muss da schon sehen, dass das alles ineinander greift. Und das sind ja auch die Herausforderungen, an den Trainer dann.
Eine große Rolle spielt im Sport auch Fehlerkultur. Viele Unternehmen bemühen sich jetzt darum, Fehler zuzulassen, um wegzukommen davon, dass jeder jedenfalls die Fassade davon hat, perfekt zu sein, weil man nur Schwächen sehr viel verspätet eben sonst feststellt und immer gegen Widerstände anarbeiten muss. Also Fehlerkultur in Unternehmen spielt heute eine große Rolle. Im Sport passieren diese Fehler ja immer in aller Öffentlichkeit. Also ganz tragisch fand ich damals Loris Karius, den Fußballtorhüter beim FC Liverpool, der im größten Spiel seiner Karriere zweimal furchtbar gepatzt hat, was ihm vorher in der Bundesliga und in der Premier League nie passiert ist. Und von dem ich den Eindruck habe, dass er das bis heute nicht wirklich überwunden hat. Er ist jetzt heute statt bei englischen Meister Liverpool, spielt er bei Union Berlin, aber auch dort ist er Ersatztorhüter. Also das ist schon nicht ganz das, was er sich sicherlich damals erhofft hat. Wie macht man das im Handball? Wie bauen Sie jemanden auf, von dem Sie wissen, zum Beispiel Andreas Wolf, extrem ehrgeizig, definitiv nicht seine Weltmeisterschaft gewesen?
Ja, ich meine, als Trainer, ja, man muss, zum einen gehören ja Niederlagen, schlechte Leistungen, wie Sie auch richtig sagen, gehören dazu. Und die passieren auch immer wieder. Ich kann auch mit Fehlern der Spieler leben. Nur man muss eben daran arbeiten, dass sie nicht so oft passieren und sich nicht wiederholen. Und ich kann auch durchaus, oder ich habe auch sehr oft aus Fehlern gelernt, aus meinen eigenen Fehlern, aber auch die Mannschaften, die ich betreut habe, haben aus Fehlern gelernt. Und wir haben zum Beispiel 2007 bei der Weltmeisterschaft ja ein Vorrundenspiel gegen Polen verloren mit einer sehr schwachen Leistung. Und ich glaube auch heute noch, dass diese Niederlage uns geholfen hat, nachher tatsächlich nach ganz oben zu kommen. Weil wir es analysiert haben, die Mannschaft erst alleine, dann ich alleine, da haben wir gemeinsam Ergebnisse erarbeitet und sind dann zu einer Lösung gekommen. Und das hat sich dann in den darauffolgenden Spielen gezeigt, dass wir uns stetig verbessert haben. Also Fehler, Niederlagen können auch schon mal helfen. Und ich meine, eine Analyse gehört sowieso immer dazu. Auch im Siegfall muss ich ja wissen, warum ich gewonnen habe, aber in der Niederlage auch. Und ich muss natürlich auch nicht nur, wenn die Mannschaft schlecht gespielt hat, über die Mannschaft und die Fehler der Mannschaft nachdenken. Ich muss auch mal meine eigene Arbeit reflektieren, ob ich vielleicht auch Fehler gemacht habe, gerade was Auswahl der Personen, Auswahl der Taktik, Belastung im Training und so weiter anbetrifft.
Ein ganz wichtiger Punkt ist für viele auch immer die Kunst, im richtigen Moment aufzuhören. Hätten Sie im Nachhinein manchmal gedacht, war die WM 2007 für Sie der Höhepunkt?
Ja, im Nachhinein betrachtet, ja, die Zeit danach war ja auch nicht so mehr so erfolgreich. 2008 haben wir ein bisschen Pech gehabt, sind Vierter bei der Europameisterschaft geworden, 2009 von Schiedsrichtern verpfiffen worden, dadurch nur Fünfter bei der Weltmeisterschaft. Aber dann waren 10 und 11 waren keine guten Turniere und im Nachhinein habe ich gedacht, Mensch, hättest du auch da aufhören können. Nur meine Entscheidung nach der Weltmeisterschaft weiterzumachen, geschah aus den Gedanken heraus, du hast noch Spaß an der Arbeit, du kannst was bewegen. Und insofern hatte ich mir das auch so ein bisschen anders vorgestellt.
Das Einzige, was man so sieht, ist, die eilen ja wirklich von Erfolg zu Erfolg, aber eben nicht nur, wenn man genauer hinguckt, aber die Erfolgsliste ist schon beeindruckend lang. Und viele Sportler würden sich wünschen, wenn sie annähernd so viel Erfolg in ihrer sportlichen Laufbahn gehabt hätten. Olympia noch ein Thema, das ein oder spielt das für Handballer neben der Weltmeisterschaft vielleicht gar nicht mehr so die ganz große Rolle wie in anderen olympischen Sportarten ist? Weil, also sind Zweiter, also auch da muss man sagen, Zweiter 1984 mit der Mannschaft, Zweiter 2004, 2008 als Weltmeister, als da nicht so gut funktioniert ist. Und so, da ist das was, was noch so bleibt, oder sagt man dann, man muss auch Jönne können?
Da bleibt mir ja nichts anderes übrig.
Ja, am Ende müssen Sie es akzeptieren, aber ja.
Können, aber die Olympia ist schon auch für Handballer das Größte. Nicht unbedingt nur das sportliche Turnier, da ist vielleicht eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft schwieriger zu gewinnen, aber allein das Feeling bei Olympia, wenn es dann so stattfindet wie bisher, das Leben im olympischen Dorf, das ist für jeden Sportler einfach das Größte, zusammen in der Mensa zu sein mit den größten Sportlern auf der Welt. Und dieses Feeling, also da träumt jeder Sportler, auch jeder Handballer heute noch von.
Also das olympische Dorf und die olympische Gemeinschaft ist schon ein tolles Erlebnis. Das ist ja, man hat ja auch den Eindruck, selbst bei den Fußballern, die dabei waren bei Olympia, ist, dass das einen ganz großen Stellenwert hat, auch wenn meistens nicht die besten Nationalmannschaften dort antreten ist, nicht
Aber man hat
antreten
ja
durften.
bei Dirk Nowitzki gesehen, welche Bedeutung Olympia für den hatte. Das war das größte sportliche Erlebnis. Ein Mann, der 20 Millionen Euro im Jahr verdient, für den war das im olympischen Dorf dabei zu sein, mit der Fahne vorweg ins Stadion zu marschieren, das Größte. Also das zeigt schon, welche Bedeutung Olympia hat für die Sportler.
Mein Eindruck ist ja auch immer, erst kommt die Leistung, dann kommt das Geld. Also wenn ich mich auch vornehme, 20 Millionen zu verdienen, soll die vermutlich nicht Sportler werden. Wenn ich die Leidenschaft für den Sport habe und in der richtigen Sportart agiere und den Erfolg habe, dann kommen vielleicht auch die 20 Millionen. Aber sozusagen, wer sich durch Geld alleine motivieren lässt, wird, glaube ich, nicht sehr erfolgreich im Sport sein.
Nee, mit Sicherheit nicht. Also dann wäre auch keiner der ganz Großen, ob Boris Becker, ob Nowitzki, ob Steffi Graf, irgendwann dann zu den großen Sportlern geworden wären, bezweifle ich. Das ist sicherlich dann später mal ein gutes Zubrot, eine gute, vielleicht auch für den einen anderen nicht so guten Sportler, ein Teil der Motivation. Aber Geld alleine macht keinen zum Top-Sportler. Und ich habe immer so auch in Vorträgen schon mal gesagt, ich erinnere mich auch an meine eigene Zeit, als sicherlich in der Höhe angepasste Prämien in Aussicht gestellt worden sind. Aber ich habe während des Spiels und vor dem Spiel, also ich habe nie daran gedacht, ich wollte gewinnen. Und dann haben wir nachher, haben wir vielleicht diese kleine Prämie auch gerne angenommen, aber die war nicht entscheidend für eine Leistung. Und das kann nicht sein. Und ich meine, wir sehen es ja auch an vielen anderen Sportarten, an den sogenannten Amateursportarten. Die bringen ja vergleichsweise ähnliche Leistungen und die haben ja kaum finanzielle Vorteile davon.
Ich erweitere jetzt, kommen Fragen, die die Teilnehmer jetzt sozusagen, Fragen, die wir bisher nicht hatten, haben Sie eigentlich damals während Ihrer Karriere auch schon sozusagen so Medientraining erhalten das?
Nee. Also ich bin auch immer wieder erschüttert, wenn ich höre, dass Fußballspieler zunächst mal in die Kabine gehen, mit ihrem Medienberater telefonieren und dann das Interview geben. Also da wäre ich auch zu stolz für gewesen. Ich denke, man muss auch in der Lage sein, seine eigene Meinung zu artikulieren, was natürlich mit gewissen Gefahren verbunden ist. Das verstehe ich auch bei den Fußballern direkt nach dem Spiel. Wenn man erschöpft ist, wenn noch Emotionen im Spiel sind, vielleicht das Falsche zu sagen. Aber ich denke, da muss man eben sich der Tatsache bewusst sein, da kann man sich da auch unter Kontrolle halten. Also das wäre mir also nie in den Sinn gekommen und ist, glaube ich, auch im Handballer noch nicht in dem Maße in den Sinn gekommen.
Passiert im Handball, ja, das war eine der Fragen auch. Uwe Gensheimer war sichtlich angefressen, auch bei einem Teil der Fragen ist. Und eine der Fragen war man hatte so den Eindruck, dass er eher sozusagen auch aus seinem Herzen keine Mördergrube machte und sozusagen ungefiltert geantwortet hat. Das ist vermutlich auch so, ne?
Das habe ich auch so wahrgenommen, was er gesagt hat, vor allen Dingen also auf die Vereinszugehörigkeit einiger Mitspieler angespielt hat. Das war sicherlich nicht in dem Maße von ihm so gewollt. Da hat er sich ein bisschen falsch ausgedrückt und das hat ihn natürlich im Nachhinein eingeholt. Aber das sind natürlich die Risiken, die damit verbunden sind.
Eine Frage ist natürlich auch, Sie sind echter Gummersbacher und wohnen auch heute, wenn ich das richtig weiß, in Gummersbach. Und um Gummersbach ist, was ein schöner Beleg meiner Sicht wieder davon ist, dass man Weltbürger werden kann, ohne seine Heimat zu verlassen ist. Weil man, wir sind ja auch mal aus Gummersbach, mal ja mal rausgekommen ist für Olympia und die Weltmeisterschaften ist. Und da gibt es natürlich auch Menschen aus der Region, die sich fragen, der VfL Gummersbach nun abgestiegen in die zweite Liga ist. Hat der Verein nur eine Vergangenheit und eine großartige Geschichte oder hat der Verein auch eine Zukunft und die Region Gummersbach?
Ich hoffe, dass er auch eine Zukunft hat. Aber ich denke, man kann in die erste Liga wieder aufsteigen, vielleicht sogar schon in dieser Saison. Die Vorzeichen sind ja nicht so schlecht. Aber es wird sehr, sehr schwer, sich wirklich in der ersten Liga wieder zu etablieren. Der VfL wird sicherlich nicht mehr die Ausnahmestellung einnehmen, die er mal in den 60er, 70er oder auch noch in den 80er Jahren hatte, sondern er muss sehen, dass er ein vollwertiges Mitglied in der ersten Liga wird. Und ich denke, wenn er das schafft, dann hat er schon viel erreicht. Aber es wird sehr schwer.
Aber jedenfalls für den, der die Frage gestellt hat, Hoffnung, also Sie geben die Hoffnung noch nicht auf.
Nee, auf
Jetzt
keinen Fall.
mal auch wieder zu Hause, im Stadt, dann vielleicht auch in der Halle mal wieder Bundesliga-Handball zu sehen ist. Spielen
Naja.
denn Ihre Enkel?
Nee, meine Enkelin hat mal gespielt. Ja, mein Enkel, einer hat auch mal, aber haben alle frühzeitig die Karriere beendet, wie mein Sohn auch.
Ah, okay. Ja. Also die Brands werden es nicht rausreißen können.
Nee, das ist vorbei.
Eine der Fragen ist, was ist für Sie wertvoller? Ein talentierter Spieler, dem man Fleiß beibringen muss, oder ein weniger talentierter Spieler, der extrem fleißig ist? Schlägt Fleiß Talent?
Einfacher ist natürlich ein weniger talentierten Spieler, der aber enorm fleißig ist, der eine tolle Einstellung hat, besser zu machen. Das ist natürlich einfacher. Aber natürlich, wenn man Hochtalentierten hat, dann macht es natürlich auch Spaß, dessen Entwicklung zu sehen. Aber natürlich gehören gewisse Dinge dazu. Aber das, denke ich, ist auch Aufgabe des Trainers, die Persönlichkeit zu stärken, ihm eine vernünftige Einstellung zum Sport, aber auch zum Leben insgesamt beizubringen. Wenn man das schafft, ist das natürlich auch eine tolle Erfahrung.
Im Handball hat man ja jetzt durch die Auszeiten, die ja dann übertragen werden, auch da ist, das passiert jetzt sozusagen in der Öffentlichkeit und da hört der Gegner hört ja dann mit, der gegnerische Coach auch, welche kurzen Instruktionen man mitgibt ist. Kann man denn ein Spiel als Coach wirklich noch herumreißen und verändern?
Ja, ich denke, das ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, über die Auszeiten Veränderungen einzuleiten. Also ich kann das Abwehrsystem umstellen oder wenn ich das Abwehrsystem beibehalte, kann ich dem einen sagen, so, du spielst ein bisschen offensiver, der andere spielt ein bisschen defensiver. Da habe ich die Möglichkeit, mit zwei, drei Sätzen Veränderungen einzubringen. Genauso für den Angriff, für den Positionsangriff, welche taktischen Maßnahmen wir ergreifen. Und da musste ich also eigentlich nur immer einen Begriff nennen. Wir spielen das, wir spielen das. Und dann wussten die Spieler, was gewollt war. Also da hat man im Handball, glaube ich, schon mehr Einflussmöglichkeiten auf das Spiel, als der Fußballtrainer es hat.
Wie schwierig ist es eigentlich für einen jungen Trainer? Also Sie hatten ja sozusagen als Spieler hatten Sie ja schon, ich glaube, das hilft natürlich, wenn der Spieler erfolgreich gewesen ist, selbst als junger Trainer wie jetzt Herr Sigurdsson in Gummersbach, der lebt natürlich zunächst mal auch davon, dass er als Spieler schon, also erstens eine ganze Menge vormachen kann und auch viel erlebt hat und viel beigebracht hat. Ist aber, wenn man so ein junger Nagelsmann ist, der als Handballer nicht so viel Erfolg hatte, vorneweg ist, wie kriegt man das als Trainer hin, Team zu motivieren, zum Anfang steht es, wie kriegt man das hin, da draußen etwas zu formieren ist. Kann man das lernen an sozusagen an der Sporthochschule, in der Trainerausbildung?
Ja, da kriegt man sicherlich ein Grundgerüst beigebracht, aber ich denke, das Wichtigste bei der Entwicklung als Trainer ist die Erfahrung, die man im Laufe der Zeit sammelt. Ich muss sagen, auch bei mir war es so, ich bin ja quasi vom Spieler zum Trainer geworden und habe auch sehr, sehr viele Dinge falsch gemacht. Ich habe nur gedacht, so, du kennst alles, du weißt was als Spieler gut, du kennst den Weg und es gibt nur den einen Weg, den du vorgibst und sonst gar nicht. Und da habe ich doch im Laufe der Zeit dann dran gearbeitet, habe auch reflektiert und habe gesagt, das müssen einige Dinge anders sein. Da kam die Kommunikation mehr mit den einzelnen Spielern. Aber Sie haben natürlich recht, als ehemaliger Spitzenspieler hat man natürlich eine relativ hohe Akzeptanz, wenn man die Tätigkeit beginnt. Da muss natürlich, oder musste ein Julian Nagelsmann schon auch durch fachliche Kompetenz überzeugen, aber natürlich musste auch entsprechend mit den Menschen umgehen. Die musste diese Menschen auch mitnehmen, dass sie bereit waren, ihm zu folgen, ihm und seinen Ideen zu folgen.
In der Tat, und er hat ja noch keine Erfolge, auf die er verweisen kann. Also inzwischen ja, aber als er eben anfing, hatte er ja nur in den Jugendmannschaften Erfolge ist. Und dann war eben der Jahrgangsbeste, was sie jetzt inzwischen abgeschafft haben, was, glaube ich, für Jungtrainer, glaube ich, ganz hilfreich ist, wenn man sagen kann, in der Theorie ist er jedenfalls mal beschlagen. Jetzt geben wir ihm mal eine Chance und mal gucken, was er draus macht. Ne? Wenn er sich dann in den Vorstellungsgesprächen ganz gut verkauft ist. Eine Frage noch, der FC Bayern München ist im Fußball die dominierende Kraft in Deutschland und im Basketball seit einigen Jahren auch. Was
Ja,
würde passieren, wenn der FC Bayern München sich auch für Handball interessiert?
dann hätte mich das vor einigen Jahren sehr interessiert. Ich bin übrigens auch mal bei Uli Hoeneß gewesen und habe ihm Vorschläge in dieser Richtung gemacht, nicht mich
Okay.
als Trainer zu holen, sondern auch im Tief zu sein. Aber ich glaube, er war noch etwas gestresst von der Zeit, als er den Basketball bei Bayern einführen musste. Also da war nicht die Bereitschaft. Aber das wäre natürlich, würde dem deutschen Handball auch sehr gut zu Gesicht stehen, wenn gerade in München wieder ein Bundesliga-Verein wäre und das ein FC Bayern München wäre. Aber im Augenblick sehe ich die Chance noch nicht.
Zumal ja es gerade große Vorbilder in Frankreich und in Spanien gibt mit Barcelona und Paris,
Ja.
die ja auch den Spagat im Fußball und im Handball eben schaffen.
Deswegen hatte ich gedacht, dass ich Uli Hoeneß überzeugen könnte.
Okay, wir müssen noch einen neuen Anlauf nehmen, ich sehe das. Aber Sie würden das im Grunde genommen begrüßen und nicht sagen, jetzt, dass es, weil das einen Riesenschwung und ein riesen neues Interesse für den Handball entfachen würde. Für den Sport wäre es gut, ne?
Für den Handballsport wäre es sehr gut, ja.
Ja. Wie haben Sie die verschiedensten Charaktere in so einer Mannschaft vereint? Hier war ja gerade zu Ihrer Trainerzeit eine große Spannbreite. Ach so, jetzt eine wichtige Frage auch da ist, wie wichtig sind denn Typen für die Mannschaft? Also so Charaktere und Persönlichkeiten. Im Fußball sagt man heute, die sind alle sozusagen so gestreamlined. Das liegt sicherlich zum Teil auch an der Öffentlichkeitsarbeit. Vermutlich sind die so, wenn man die dann alleine hat, sozusagen, und die Kameras alle ausgeschaltet sind. Sind die dann vermutlich auch sehr unterschiedlich, wie da ist. Aber wie groß die 2007er Mannschaft, das war ja auch im Film deutlich zu erkennen, hatte jede Menge Persönlichkeiten und sehr unterschiedliche Charaktere, die dann aber ganz gut dann irgendwie zusammengepasst haben ist. Wie wichtig sind denn solche Typen?
Solche unterschiedlichen Charaktere braucht eine Mannschaft. Natürlich müssen die sich alle im Sinne der Mannschaft verhalten, wobei also nicht unbedingt ein gleichgeschaltetes Verhalten sein muss, denn auch, sagen wir mal, die mit einem nicht so normalen Verhaltensmuster können ja durchaus so ein paar Impulse einer Mannschaft geben. Also das kann durchaus interessant sein, aber ich denke auch von der gesamten Struktur her, man braucht auch eine Führung innerhalb der Mannschaft. Nicht nur der Trainer allein ist die Führungsperson. Und ich habe immer gesagt, es gibt keine Mannschaftssportart, in der nicht eine gewisse Hierarchie herrscht. Da sind im Fußball zwar mal einige Diskussionen gewesen, flache Hierarchie und so weiter, aber eine klare Führung muss innerhalb einer Mannschaft da sein. Da brauche ich auch Persönlichkeiten, die auch auf dem Spielfeld bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, denn nicht immer kann der Trainer eingreifen, die einen gewissen Einfluss auf die Mitspieler haben, die natürlich auch einen Draht zum Trainer haben, auch den Mut haben, mit dem Trainer zu diskutieren. Solche Leute brauche ich. Aber die müssen sich in so einer Mannschaft auch herauskristallisieren, denn ich kann keinen zu einer Führungsfigur, zu einer Spielerpersönlichkeit machen. Die müssen da sein und ich kann sie auf dem Weg dahin unterstützen. Aber deswegen ist es manchmal schwer, auch die entsprechenden Spieler zu finden.
Ja, die müssen ja auch irgendwie auch wachsen, ne? Die müssen ja eben sowohl von der Leistung als auch im Übrigen muss das ja in etwa passen ist. Können Sie sich vorstellen, dass ein junger Spieler schon Führung übernehmen kann in der Mannschaft? Oder ist das etwas, was wozu eben auch Lebenserfahrung zählt? Wenn man so in den Mannschaftsrat guckt, sind das meistens ja die Erfahreneren, ne?
Das ist richtig. Ein junger Spieler, der über die entsprechenden Fähigkeiten verfügt, kann sicherlich mal eine Führungsrolle auf dem Spielfeld in gewissen Situationen übernehmen. Ansonsten denke ich aber, dass eine gewisse Erfahrung, dass eine gewisse Persönlichkeit vonnöten ist, um wirklich auch diese Rolle einzunehmen, um auch die Akzeptanz bei den Mitspielern zu haben, die ja auch wichtig ist. Und junger Spieler hat ja auch sehr häufig noch Probleme mit sich selbst, mit seiner Spielweise und so weiter. Da laufen noch nicht diese Automatismen ab. Insofern ist eigentlich ein Spieler, der gewisse Erfahrung hat, eher dazu geeignet. Wobei man natürlich sagen muss, diese Spieler, die Führungsansprüche in einer Mannschaft haben oder haben wollen, die müssen ja auch diesen gewissen Machtanspruch haben. Und wenn sie den nicht haben, dann können es die tollsten Kerle sein, dann werden sie auch nicht in der Mannschaftshierarchie ganz oben sein. Da ist natürlich möglich, dass ein junger Spieler, der über das entsprechende Selbstvertrauen verfügt, schon diesen Machtanspruch hat und sich relativ schnell zu einer Führungsperson entwickelt.
Also im Fußballfeld so der Herr Kimmich, der bei Bayern München ist, das ist dann noch vergleichsweise junger Spieler, gemessen an den Neuers und Müllers und Lewandowskis in der Mannschaft ist. Aber man hatte immer den Eindruck, schon als Pep Guardiola den von Leipzig aus der zweiten Liga holte, sagte er, das ist der zukünftige Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das ist jemand, der schnell mal begeistert ist von Spielern ist, aber solche Aussagen doch eher selten trifft es.
Ja, aber Kimmich ist auch die absolute Ausnahme.
Ausnahme.
Ich glaube, bei anderen Bundesliga-Vereinen haben wir keinen Spieler in dem Alter, der schon so dominant ist. Aber da kommen natürlich viele Dinge zusammen. Der Anspruch von ihm, auch Führungsspieler zu sein, natürlich auch seine fußballerische Stärke. Und da kann er natürlich auch mit auftrumpfen. Wir haben es gesehen, die Mannschaft braucht ihn und das haben die Mitspieler auch gemerkt. Und da ist ja wichtig, dass diese Akzeptanz von Seiten der Mitspieler da ist.
Also das heißt, ohne sportliche Leistung ist Führung nicht möglich, ist aber Führung muss auch gewollt sein, ist
Ja, auf jeden Fall.
kann durch Trainer auch gefördert werden, ist. So, dann gucke ich noch mal, was wir noch hier fragen. Achso, was blockiert uns in Deutschland, um dauerhaft auf Top-Level weltweit mitzuhalten im Handball?
Ja, das wüssten sehr wahrscheinlich einige Leute ganz gerne. Ich denke, wir können schon auf Top-Level auch in der Zukunft mithalten. Denn wir haben zwar jetzt eben mal die Problematik angesprochen, dass zu wenig junge deutsche Spieler auf zentralen Positionen spielen, aber die Situation hat sich gegenüber meiner Zeit schon wesentlich verbessert. Es gibt also schon einen großen Kader, der auch an Spielern, die für die Nationalmannschaft in Frage kommen. Und wenn sich das alles mal stabilisiert, vielleicht noch ein bisschen besser wird in Zukunft, dann werden wir schon auf Dauer oben mithalten können. Da bin ich also ganz optimistisch. Sind ja eigentlich auch, wenn man es sieht, immer nur Kleinigkeiten, die uns wehtun. Und da kommt auch mal eine Phase, da hat vielleicht die Mannschaft ein bisschen mehr Glück. Ist ja auch so ein klein wenig immer Frage Glück oder Pech. Wir hatten 2007 auch viel Glück, muss man sagen, in einigen Momenten, während wir bei anderen Turnieren vorher, wo wir nur Silber geholt haben, auch Pech gehabt haben. Also es kommt auch immer dazu und das wird bei der deutschen Mannschaft auch mal so sein.
Ja, Konstanz ist einfach eben, denke ich, insoweit auch schwer zu erzielen ist. Ja, so, die richtige Kunst. Achso, eine Frage kommt noch zu den Nachwuchsleistungszentren. Also der Handball zieht jetzt nach. Was der Fußball vorgemacht hat, ist die größten Talente aus den Regionen zusammenzuziehen. Ist das eine gute Idee, diese Nachwuchsleistungszentren zu schaffen? Ich glaube, im Fußball ist Miroslav Klose der Letzte gewesen und Jonas Hector, einer der wenigen, der hatte das Angebot. Auch da ist, der hat aber das Angebot gehabt, das Talent ist gesehen worden, hatte dann sich anders entschieden. Aber es gibt wenige, die nicht durch diese Nachwuchsleistungszentren gegangen sind. Das ist offenkundig, ist, dass eine ganz wichtige Ausbildung ist. Aber zerstört es nicht sozusagen traditionell? Viele kommen ja aus den kleineren Ortschaften her ist und nicht aus den großen Vereinen. Gute Entwicklung? für den deutschen Handball?
Vorsichtig sein. Ich sage auch im Handball, man darf die Basis nicht zerstören. Die Basis ist die Grundlage für unsere Sportart. Und da sind auch einige Entwicklungen, die nicht so schön sind, wo auch kleinen Vereinen das Leben schwer gemacht wird. Auf der anderen Seite, wenn man international mithalten will, muss man natürlich frühzeitig entsprechend trainieren. Und die höhere Qualität im Training spricht natürlich für die Trainingsleistungszentren. Aber das ist auch anders zu organisieren und man muss natürlich auch immer noch die persönliche Entwicklung jedes einzelnen Jugendlichen noch berücksichtigen. Für den einen mag es gut sein, von zu Hause wegzukommen, in einem Leistungszentrum zu sein. Der anderen ist vielleicht in seiner heimischen Umgebung wesentlich besser aufgehoben und kann doch die entsprechende Entwicklung auch zu einer Persönlichkeit machen. Natürlich Voraussetzung ist überall, dass eben mehr trainiert werden muss. Dafür müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, denn sonst schafft keiner mehr den Sprung heute auch in die Handball-Bundesliga, auch in die Handball-Bundesliga nicht. Das ist natürlich anders als zu meiner Zeit, als man einfach als talentierter Jugendlicher kam man irgendwann in die erste Mannschaft. Aber die Zeiten haben sich geändert. Insofern müssen frühzeitig die Grundlagen gelegt werden.
Nee, Sie waren ja auch, glaube ich, auch in der Jugend schon beim VfL Gummersbach und im Grunde genommen schon damals in einem Nachwuchsleistungszentrum, einer der besten deutschen Handballmannschaften damals, ne? Also insofern war das ja. Und hatten zwei ältere Brüder. Wie geht es Ihren beiden Brüdern? Eigentlich, die Älteren werden das wissen, ist, dass Sie zwei ältere Brüder, also einen handballbegeisterten Vater hatten, der, glaube ich, der Fußballkarriere der Kinder auch im Wege stand. Zwei ältere Brüder haben, die auch beide hervorragend Handball gespielt haben. Wie geht es denn den beiden?
Ja, die sind auch fit. Der eine wird dieses Jahr schon 80, der andere ist 76. Aber die haben ja diese erste Entwicklung vom VfL Gummersbach zur deutschen europäischen Spitzenmannschaft auch mitgestaltet. Insofern waren das so meine Vorgänger.
Bei Ihrem Bruder habe ich noch mal, weil ich ja noch ein bisschen in den Archiven gestöbert habe, gesehen, aber der hat mit TuS Derschlag, auch eine Mannschaft, die heute nicht mehr in der Bundesliga spielt, ja tatsächlich auch mal in der Handball-Bundesliga gespielt ist. Da war er ganz wesentlich ja beteiligt
Wir haben
ist.
sogar gegeneinander gespielt.
Sie haben natürlich gewonnen. Ja, hoffe ich doch. Na, nehme ich mal an, ne? Das war.
War ich verletzt, haben wir verloren.
Ja, da stand die Verteidigung nicht. Ja,
Ja.
vielen Dank, Heiner Brandt. Die Kunst besteht, im rechten Moment aufzuhören ist. Wir hatten uns vorher 60 Minuten vorgenommen ist. Wir haben sind 65 Minuten mit ein bisschen Nachspielzeit geworden ist. Vielen Dank dafür, dass Sie heute Zeit gefunden haben ist. Und ich würde mich freuen, wenn wir bei anderer Gelegenheit hier weitermachen können. Ist. Ihnen allen noch einen guten Abend und bis bald.
Tschüss.